Also ich mache das hier zum ersten Mal, deswegen bin ich ein klein wenig nervös oder so. Aber ich möchte ein bisschen was erzählen über die Erfahrungen, die wir gemacht haben beim Design und beim Audit eines IT-Grundschutz-zertifizierten Systems. IT-Grundschutz ist etwas, was das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik als Zertifikat neu anbietet. Und gut, wir haben halt ein Archivsystem designt, ein Internet-Archivsystem, in dem man Dokumente aufheben kann, und haben das erste Zertifikat bekommen. Deswegen wollte ich mal von der anderen Seite sozusagen ein bisschen erzählen, was man denn beachten kann und was wir beachtet haben, und ein paar Hinweise vielleicht auch für ähnliche Umgang mit Datenschutz oder so zu geben. Der Inhalt wird sein, ich erzähle kurz was über den IT-Grundschutz nach BSI, dann wie die Zertifizierung im Wesentlichen abläuft. Im Wesentlichen teilt sie sich ja in drei Teile ein, in irgendwas, was Hardware angeht, was Software angeht und was Organisationselemente angeht, also Abläufe innerhalb der Firma. Zu den jeweiligen Elementen, Hardware, Software und Organisation, werde ich dann noch erzählen, was wir uns an Zielen gesetzt hatten, damit wir diese Zertifizierung da irgendwie kriegen, und was es so an Resultaten daraus gab. Vielleicht danach ein paar Hinweise zu dem Zertifizierungsprozess. Und zum Schluss habe ich dann noch einen von einem halben Jahr ein White Paper gefunden. Die haben auch eine Web-Applikation designt und ein paar Kommentare dazu geschrieben, wie man das denn, was man falsch machen kann und was man alles, wie man es denn besser machen kann. Und da möchte ich kurz einen Vergleich dazu geben. Also die Elemente des IT-Grundschutzes im Wesentlichen sind, das Ziel ist natürlich, dass mit diesem Grundschutzhandbuch einen Hinweise geben möchte, wie man mit dem Datenschutz irgendwie umgehen möchte und wie man den Datenschutz irgendwie ernst nehmen kann. Im Wesentlichen ist es eine Liste von Komponenten und Gefährdungen und zugehörigen Maßnahmen, damit man diese Gefährdungen halt verhindern kann und was man halt dazu alles tun muss. Diese Liste enthält halt diese, als Beispiele vielleicht mal ein paar Punkte von der Organisation, zum Beispiel, wie ist die IT-Abteilung positioniert, also wenn sie irgendwie die IT-Abteilung unter Marketing hängt, dann ist es vielleicht nicht ganz optimal, wenn sie direkt unter dem CEO irgendwie hängt, ist es vielleicht schon geschickter oder so. Innerhalb einer Organisation, welche Eskalationswege gehören dazu, also wird irgendwo ein Incident reported oder es kommt irgendwo Spam-Mail oder sowas an, wie wird damit umgegangen, damit es im Vorhinein schon klar ist, welche Wege gegangen werden müssen. Es müssen gewisse Notfallkonzepte existieren, zum Beispiel, was passiert, wenn jemand in unser Netzwerk einbricht, wie verhalten wir uns dann? Das sollte schon irgendwie von vornherein klar sein. Und natürlich auch der Punkt Schulung für die Mitarbeiter ist irgendwie essentiell, damit sie halt irgendwie up-to-date bleibt. Bei den Punkten Hardware geht es dann im Wesentlichen darum, die Zugangskontrolle zu der Hardware irgendwie zu sichern. Das kann heißen, bringen Sie bitte ein Schloss irgendwo an, kann heißen, bringen Sie bitte die PIN nur in einem kleinen abgeschlossenen Raum ein, in den zwei Leute parallel immer gleichzeitig einen PIN-Code eingeben müssen. Das kann aber auch heißen, schließen Sie bitte nachts die Fenster, und das muss irgendwo dokumentiert sein. Verkabelung ist auch ein Punkt. Wie legt man vernünftig Kabel, sodass sie halt ausfallsicher sind, dass aber auch nicht gleichzeitig jeder irgendwie drankommen kann. Beim Punkt Konfiguration geht es natürlich irgendwie um die Serverkonfiguration, um Datenbanken, Konfigurationen, Netzkonfigurationen oder so. Der Zertifizierungsablauf selbst besteht im Wesentlichen aus diesem IT-Grundschutzhandbuch. Dieses Ding hat ungefähr 2500 Seiten, was eine enorme Menge von Papier ist. Und nachdem man das irgendwie nicht alles machen kann, ist der erste Step immer, wie definieren wir unser System? Das heißt, welche Teile aus diesem Grundschutzhandbuch sind irgendwie wichtig für das, was wir zertifizieren wollen? Also die relevanten Teile einfach festlegen. Das macht man typischerweise am geschicktesten mit der Firma, mit der man nachher auch den Audit macht. Dann hat man nachher weniger Probleme. Der Audit selbst, gibt es zwei Teile davon. Der erste wäre die Verifikation dieser entsprechenden Vorgaben aus dem Grundschutzhandbuch anhand von Dokumenten. Das heißt dann, dass der Auditor und zwei, drei, vier Leute aus der Firma in einem Raum zusammensitzen. Der Auditor geht seine Frageliste im Wesentlichen durch, und man muss halt nachweisen, wie man das denn, wo man es denn dokumentiert hat, dass diese Eigenschaft, die er jetzt gerade prüfen möchte, niedergeschrieben ist. Das ist, wie gesagt, dieses Beispiel zum Beispiel, Wo steht, dass die Fenster nachts geschlossen sein müssen, damit niemand an die Remote-Konsole ran kann oder so? Oder wo steht, dass die Default-Passwörter alle geändert werden müssen? Der Audit Teil 2 ist dann, dass das System, das man gerne zertifizieren möchte, nochmal kontrolliert wird, ob denn auch diese Dokumente, die man da erstellt hat, irgendwie relevant sind und ob sie auch eingehalten sind. Und diesen beliebigen Teilbereich, der hier angesprochen ist, den kann sich der Auditor selbst raussuchen. Und typischerweise sucht er sich dann natürlich den raus, nicht wo er keine Ahnung hat, sondern dort, wo er halt einigermaßen Ahnung hat. Bei uns war das dann der Punkt Firewall-Konfiguration, Netzwerk-Konfiguration, Server-Konfiguration.
Was heißt bei uns? Komme ich gleich
dazu, welche Firma. Die Zertifikatserteilung erfolgt dann nur, wenn alle diese Punkte, die man da halt extrahiert hat, erfüllt wurden. Man darf sich da genau einen Fauxpas erlauben, den man im Nachhinein noch fixen darf. Selbst wenn man schon zwei von diesen Fragen negativ beantwortet hat oder nicht beantworten konnte, muss man im Prinzip diesen Teil neu wiederholen. Ist also ziemlich, kann dann ziemlich aufwendig werden, wenn man was Falsches in den Dokumenten drinstehen hat. Das Resultat ist dann so ein hübsches PDF-Dokument, das kann man dann vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik irgendwie auch downloaden, kriegt man auch dann irgendwie hübsch ertragen. Meine Firma ist halt die Firma MemIQ, die ein Archivsystem gebaut haben, und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, dann haben wir irgendwie das Zertifikat Nummer 1 bekommen, und da gab es auch irgendwie eine kleine Pressemitteilung irgendwie dazu oder so. Es steht dann auch drin, was geprüft wurde. Das steht an der Stelle hier. Der Untersuchungsgegenstand umfasst die Internetarchitektur, deren Managementumgebung und die Anbindung der entsprechenden Partnerunternehmen. Ich denke, da komme ich dann auch noch im Laufe der Zeit dazu, wenn ich über die Technik ein bisschen was erzähle. Kann man sich dann hübsch an die Wand hängen oder auch. Wir hätten es gebraucht, wenn wir die Firma verkauft hätten, weil die in der Zwischenzeit nicht mehr existiert. Der erste Punkt war, wie definiere ich das System? Wie gesagt, wir haben ein Archivsystem geschaffen, das für den Endkunden typische Post wie Kontoauszüge oder Handyabrechnungen oder Versicherungsmitteilungen zustellen sollte, ganz analog wie für den Briefkasten halt, und zertifiziert wurden die Internetarchitektur, Hardware, Software, Management-Umgebung und wie gesagt die Anbindung der Unternehmen. Was hatten wir uns als eigenen Schutz der Daten gesetzt, als eigene Ziele gesetzt, damit wir das, wenn wir so ein Archivsystem bauen und die wir uns dann irgendwie zu halten haben, beziehungsweise die dann halt auch durchgehalten wurden? Das war natürlich erstens die Minimierung von administrativ beteiligten Personen, klar. Je mehr Personen darauf Zugriff haben, desto größer sind die Probleme. Das hieß ein restriktiver Umgang mit Passwörtern zum Beispiel, und komme ich dann nachher noch eine abgeschottete Umgebung für die Management-Umgebung. Der Satz, der laut Sicherheit geht vor Verfügbarkeit, ist, glaube ich, steht genauso auch bei uns in den internen Security Policies. Das heißt, wenn man das mal genauer anschaut, wenn wir nicht mehr genau wissen, was unser System tut, dann schalten wir es erstmal ab und dann schauen wir erstmal nach, was denn da passiert ist. Das ist uns tatsächlich auch einmal passiert, da mussten wir das System auch mal abschalten für 4-5 Stunden, weil wir irgendwo ein Problem hatten. Und diesen Satz, ich glaube, der ist nicht so verkehrt, heißt aber im Internetzeitalter, dass man sich da irgendwie ganz, ganz gut was auflädt, wenn man will. Vertraulichkeit waren, klar, wenn ich in Postkarten emulieren möchte, dann muss ich natürlich den Personen, die darauf zugreifen, in irgendeiner Form garantieren, dass die einzigen sind, die auf diese Dokumente zugreifen können. Datenintegrität waren, klar, wenn jemand ein Dokument für ihn einstellt, einen Kontoauszug oder wie auch immer, dann möchte er auch in 5 Jahren noch wissen, ob es der richtige Kontoauszug ist, und auch das konnten wir dann nachweisen, hätten wir nachweisen können. Verfügbarkeit gewährleisten, klar, so gut wie irgend möglich sollte das Ding natürlich 24 Stunden online sein. Und ein letzter Punkt noch, Logging von Datenveränderungen. Das heißt, immer wenn jemand ein Dokument löscht oder irgendetwas am System ändert oder irgendwo etwas ändert, dann sollte das in irgendeiner Form mitgelockt werden, damit die Person, die das gemacht hat, nachvollzogen werden kann, um nachzuweisen, okay, du bist daran schuld gewesen, du hast das gemacht, damit man einfach die Person dann auch festmachen kann in irgendeiner Form. Wichtig ist dann auch noch die Priorisierung des Ganzen. Diese Liste im Prinzip ist auch gleichzeitig die Priorisierung. Das heißt, erstmal wollten wir möglichst wenig Personen haben, dann dieses Schlagwort Sicherheit geht vor Verfügbarkeit und dann erst die Vertraulichkeit und dann erst die Datenintegrität. Wenn man genauer über ein Archivsystem nachdenkt, dann macht es schon auch natürlich vielleicht Sinn. Wenn ich nicht mehr weiß, wie viele Leute auf meine Daten zugreifen können, dann möchte ich sie lieber löschen oder so. Und Verfügbarkeit, klar, lieber habe ich die Daten sicher in einem Safe und komme später vielleicht wieder dran. Was ich noch nicht erzählt habe, ist, welche Objekte wollten wir eigentlich schützen? Natürlich wollten wir unsere Benutzerdokumente schützen. Gewisse kryptografische Schlüssel, die wir benutzt haben, um diese Dokumente zu verschlüsseln. Genauso gehören dazu natürlich auch administrative Keys wie SSH-Keys oder so. Adressen, E-Mail-Accounts und Bankverbindungen zum Beispiel von den Kunden gehören natürlich auch dazu, weil die kann man ja dann könnte man ja verkaufen und das finden wir nicht so gut, wenn jemand anderer unsere Daten verkauft. Accounting- und Logging-Informationen können auch einfach persönliche Informationen beinhalten über das Benutzerverhalten in irgendeiner Form. Deswegen können sie auch schützenswert sein. Und Systemparameter und Einstellungen sind auch in gewisser Hinsicht schützenswert, weil damit kann man ja im Prinzip einen Angriff vorbereiten und wenn man die Systemeinstellung kennt, hat man es sicherlich etwas leichter, einen Angriff zu machen. Deswegen gehören die auch dazu. Ich werde mich natürlich im Wesentlichen auf den Teil Benutzerdokumente und kryptografische Schlüssel oder so jetzt hier fokussieren. Das andere gehe ich dann aus, das ist irgendwie klar. Gut, was haben wir alles zertifiziert? Teil 1 ist irgendwie die Hardware. Was haben wir uns gedacht beim Hardware-Design? Klar, gut, dass man eine räumliche Trennung zwischen den Benutzerdaten hat und dem Internet durch eine gewisse neutrale Zone. Natürlich Firewalls rechts und links von dieser neutralen Zone ist irgendwie, glaube ich, heute nichts Neues mehr. Räumliche Trennung von redundanten Systemen haben wir auch für wichtig erachtet, denn wenn ein Teil irgendwie ausfällt, dann wäre es irgendwie praktisch, wenn das andere nicht gleich mit hops geht, weil es direkt daneben steht. Und wir haben das dann zumindest in einem Bunker realisiert und dann über zwei verschiedene Stockwerke und hofften dann relativ sicher dagegen zu sein. Wir wollten im Hardware-Design natürlich nicht so viel Geld ausgeben, deswegen haben wir von Anfang an gesagt, okay, auch die Hardware muss in irgendeiner Form skalierbar sein. Man sieht schon, wenn ich von einer neutralen Zone rede, dann gibt es also diese neutrale Zone und eine andere Zone und auf jeder dieser Zonen und auch auf den Firewall-Ebenen sollte man in irgendeiner Form skalierbar bleiben, also Rechner hinzufügen können, um dann mehr Rechenleistung in irgendeiner Form zur Verfügung zu haben. Natürlich muss eine Systemhärtung in regelmäßigen Abständen irgendwie erfolgen. Up-to-date-Patch-Levels ist irgendwie klar, dass man sowas heute irgendwie relativ häufig oder so macht. Und restriktiver Zugriff für die Administration ist wieder zu regeln in irgendeiner Form, dass halt möglichst wenig Personen daran beteiligt sind. Das Resultat davon sah dann ungefähr so aus. Also ganz links hier natürlich das Internet in irgendeiner Form, wo dann der Benutzer ankommt. Hier der Teil der neutralen Zone, vorne ein Load Balancer natürlich und hier zwei Rechner, die im Prinzip eine SSL-Terminierung machen und im Prinzip eine Art Proxy, eine Applikationsproxy spielen. Hier in dieser Zone sind dann natürlich auch keine persönlichen Daten in irgendeiner Form vorhanden. Die mussten vom Design her dann irgendwie alle nach hinten ausgelagert werden. Die beiden Firewalls ist eh klar. Das sind natürlich zwei verschiedene Hersteller, sind die beiden Firewalls, ist irgendwie auch heutzutage nichts Neues mehr. Wie? Ich kann ja nur die beiden Produkte nennen. Wie man die genau konfiguriert, gut, in der hinteren Zone dann waren, wie gesagt, die ganzen Checkpoint Firewall und die Sun EFS. Im hinteren Teil dann natürlich die ganzen persönlichen Daten. Wir haben wieder einen BA-Applikationsserver installiert als drittes Tier sozusagen und alle Datenbanken, die hängen dann auch alle auf der Ebene Und hier hinten dran nochmal natürlich doppelt ausgelegt auch der NFS-Storage, auf den man dann irgendwie vom Netz aus zugreifen kann. Und ganz oben rechts im Eck dann über eine ISDN-Anbindung in einer geschlossenen Benutzergruppe dann die Remote-Konsole realisiert. Das heißt also, dieser ganze Teil hier, der steht im Prinzip in einem, im Rechenzentrum, in dem Fall in der Übervereinsbank im Bunker irgendwo, und der Teil stand bei uns in Haar in der Nähe von München. Fragen dazu?
Ja. Der BA-Webserver hat ja einen gewissen Ruf. Ist die Verwendung des BA-Webservers der eingeschränkte Administratorzugriff?
Wie?
Weil der BA-Webserver ja den Ruf hat, dass er Administratorzugriff von allen möglichen Seiten über eine gewisse Zeit zur Verfügung stellt. Also kommen regelmäßig diverse Möglichkeiten, um bei BA-Software, ich sag mal, Patches einzuspielen, und die Zeit vor diesem Einspielen der Patches ist dann quasi auch ein restriktiver Administrationszugriff.
Sorry, bin ich ganz klar.
So von der Hardware oder von der Produktarchitektur, ich nehme jetzt einmal an, Checkpoint steht auf der Außenseite, weil sie so nett zu konfigurieren ist und so bunt, außerdem so schön remote durch eine zweite Firewall durchzukonfigurieren.
Ja.
Mir ist noch nicht klar, was sie nutzt, wenn man sie vor einen BA-Webserver stellt.
Also mit dem fängst du natürlich erstmal alle Portscans und den Krempel ab und den Krempel, den du nicht als Ports nach außen anbietest. Also wir haben genau zwei Ports nach außen angeboten.
Also ganz ehrlich, wenn ich einen BA-Webserver sehe, dann mache ich keinen Portscan mehr, weil das ist nicht mehr notwendig. Alles, was man da braucht, ist die paar Wochen warten, bis der nächste Exploit kommt.
Also wir hatten davor halt noch einen Apache gehängt. Das heißt, du kommst direkt nicht an den BA hinan von außen.
Ich denke aber doch, dass der Apache, der die SSL-Terminierung macht, die HTTP-Requests weiterreichen wird, ohne sie umzuschreiben, oder? Also er wird kaum etwas tun mit den Parametern, die hinten an den Web-Requests dranhängen. Aber
also gut, die Idee war natürlich, wenn du in die erste Zone einbrichst, dann hilft dir das Ganze noch nicht so viel. Dann musst du erstmal rauskriegen, wie die erste Zone aussieht und dann wie vielleicht die zweite Zone aussieht. Und dabei wirst du wahrscheinlich irgendwas tun, was vielleicht das nicht konfiguriert ist. Und
das
damit
heißt, da war kein irgendwie, sage ich mal, Honeypot-Ansatz dabei, um zu sagen, okay, nehmen wir einen BA-Webserver, dann schauen wir mal, wer drauf losgeht.
Gut. Hier noch ein?
Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen verwundert. Also ich weiß nur, dass das BSI sagt, was die Firewall-Infrastruktur angeht, muss ich ein mehrstufiges Firewall-System verwenden und nicht nur von verschiedenen Herstellern, sondern es sagt ganz klar, ich muss einen Packet-Filter nehmen, ich muss einen ALG nehmen und muss wieder einen Packet-Filter dahinter stellen. Und jetzt habe ich hier zwei Stateful-Packet-Filter. Ich weiß nicht. Also warum hat das BSI das abgenommen, wo doch drinnen steht, dass man ein dreistufiges System verwenden soll? Ich kann keins sehen.
Könnte es sein, dass es vielleicht ein anderer Teil des ein anderes Zertifikat ist? Es gibt da hier und da ein paar mehr Zertifikate oder so.
Ist jetzt die Ausfallsicherheit der Webserver zum Beispiel überprüft worden oder auch die Sicherheit mit der Firewall-Infrastruktur? Denn das würde auf keinen Fall für eine Zertifizierung reichen. Also zumindest nicht, was die Firewalls angeht.
Also Sie haben es wohl abgenommen, oder? Also
komisch, ja.
Komisch. Nee, also wir hatten vorhin halt, wie gesagt, also gut, ich habe die Firewalls auch nicht konfiguriert. Ich kenne das an der Stelle nicht zu genau.
Eine Frage, und zwar die Daten auf dem NFS.
Ja?
Wenn ich da Admin bin, komme ich da ran? Oder sind da...
Komme ich nachher noch drauf.
Okay.
Komme ich nachher noch drauf, was wir mit den Daten gemacht haben bei der Software. Gut, Teil 2, die Software, die Applikation, die wir selbst geschrieben haben dazu, auf Basis natürlich eines BA WebLogic Servers da. Was haben wir uns als Ziele dort gesetzt? Klar, Skalierbarkeit sollte sein, wieder um auch ein bisschen Geld zu sparen. Compartments zwischen den Benutzern in irgendeiner Form zu realisieren, das heißt, wenn ein Benutzer irgendetwas tut, was er nicht tun sollte, dann soll das nur ihn betreffen und keinen anderen. Bei allen Aktionen sollte der zugehörige User in irgendeiner Form bekannt sein. Also jeder Request muss dann irgendwann hinten in der Applikation auch authentisiert sein. schützenswerte Informationen selbst sind nur in verschlüsselter Form abzulegen. Und interne und externe Welt dürfen natürlich nur über klar definierte Schnittstellen interagieren. Software Design 1 heißt dann für mich den eigenen Schnittstellen-Layer, den haben wir einfach realisiert vorne auf dem B-Applikationsserver. Der Applikationsserver hat dort im Prinzip nur den Request angenommen, geschaut, ob schon eine Authentisierung stattgefunden hat. Wenn ja, dann hat er den Request im Prinzip durchgelassen. Er hat noch geschaut, ob der Request, so wie er aussah, von der Form her, in etwa zu dem passen könnte, was die Applikation hinten erwartet. Also im Prinzip hat er erwartet, dass da eine gewisse Art und Weise von XML ankommt. Um Compartments zu machen, haben wir dann die Daten innerhalb der Session nur gehalten für die entsprechenden User. Wenn ich so ein Session-Objekt habe, dann habe ich da gewisse Möglichkeiten, diese halt aufzubohren. Und innerhalb des BI-Web-Logic ist es halt dann so realisiert, dass es zwei verschiedene User sind und die können dann nicht miteinander reden. Und wenn ich ein Objekt habe, Eigenschaften, Funktionen dazu, habe ich halt nur Zugriff über dieses Session-Objekt. Gewisse Komponenten, wie zum Beispiel die Anzeige von Daten oder auch der Ausdruck von Daten oder das Ändern von Daten, wie E-Mail-Adresse oder so, können dann natürlich nur über diese Session referenziert werden. Damit habe ich auch wieder keine übergeordnete Funktionalität, wo ich dann eine Authentisierung wieder mitgeben muss, sondern ich habe wieder den User, die Session und die Komponente, die das anspricht. Der Client enthält als Session-Referenz natürlich ein Cookie, das irgendwie nicht überlebt, wenn man den Browser schließt. Alles andere ist irgendwie heutzutage, glaube ich, ziemlich out. Und die Authentisierung haben wir dem Session-Objekt einfach vorgeschaltet. Das heißt, man authentisiert sich in irgendeiner Form. Man bekommt erst eine Session, eine invalide Session, authentisiert sich dann, sagt dann, diese Session ist gültig und dann kriegt man das Cookie entsprechend zurück und dann kann man immer auf diese Session an der Stelle zugreifen, solange man halt nicht 10 Minuten lang nichts tut oder so. Dieser letzte Punkt bringt uns dann für entsprechende Projekte gewisse Flexibilität, denn wir haben nicht irgendwo hardcodiert, mehrfach im System die Authentisierung, sondern die steckt halt irgendwie ganz am Anfang und dann kann man die halt auch über Single Sign-On machen oder Crypto-Cards oder Zertifikate oder solche Dinge. Da haben wir dann auch hier und da mal benutzt, so eine Authentisierung auf andere Art und Weise und die Flexibilität ist einfach sehr angenehm dort. Software Design 2. Maxime, die bei uns waren, war, dass der Status, den wir haben, immer aus dem Fallsystem rekonstruierbar sein sollte, weil wir einfach nicht abhängig von irgendeinem Produkt sein wollten, wie einer Datenbank, wie einem Hersteller von einer möglichst schnellen Volltextsuche oder sonst irgend sowas. Das heißt natürlich auch, dass man keine Datenbank als primären Speicher verwenden kann. Also Oracle als Datenbankspeicher ist natürlich ganz nett, aber das hilft mir an der Stelle dann nicht. Als weiteren Punkt hatten wir gesagt, dass selbst bei Ausfall der Applikation sollte die Vertraulichkeit der Dokumente gewährleistet sein. Das heißt, wenn ein Administrator sich einfach versucht, Zugriff auf das System zu holen und einfach ein paar Daten zu klauen, um festzustellen, ob irgendwie eine interessante Person hohe Kontoumsätze hat oder so, selbst das sollte nicht möglich sein. Oder natürlich, wenn jemand einbricht und die Daten klaut, dann dass sie ihm dann auch nicht helfen, wenn er sie nicht entschlüsseln kann. Das heißt natürlich dann, dass wir die Dokumente verschlüsselt haben. Ein weiterer Punkt war natürlich noch, wenn man einen Benutzerschlüssel verknackt in irgendeiner Form, sollte das irgendwie mal möglich sein, sollten natürlich möglichst andere Benutzer unberührt bleiben. Resultat ist dann natürlich, dass man individuelle Schlüssel hat pro Benutzer. Die haben wir dann mit dem Advanced Encryption Standard mit 128-Bit irgendwie gemacht. Und individuelle Schlüssel sind zwar ganz nett, aber wenn man die nicht verschlüsselt, dann hat man wieder irgendwie nichts gewonnen, wenn sie wieder Klartext rumliegen. Und deswegen braucht man dazu einen übergeordneten Masterschlüssel. Der war dann mit etwas größerem Raum versehen. Und auch den muss man natürlich wieder wieder schützen. Und dazu braucht man immer eine manuell einzugebende PIN beim Starten des Systems im Endeffekt. Das heißt, wir haben ein System gebaut, das man nicht automatisch starten kann. Das hat uns auch noch ein paar Probleme gemacht. Software Design 3 kurz. Primäre Speicher sollten Festplatten sein, keine CDs oder WORMs oder sowas, weil die halt einfach, da kann man mit der Technik irgendwie mitwachsen, sonst muss man sich irgendwie in 5 Jahren mit haufenweise CDs und dem Handling von nicht mehr lesbaren CDs irgendwie auseinandersetzen. Das Problem ist nur bei Festplatten, wenn jemand die Daten ändert, dann kann man das irgendwie so schlecht nachweisen. Also müssen wir eine Möglichkeit schaffen, dass wir dem Benutzer beweisen, dass das Dokument noch das Originale ist. Also ein Authentizitätsbeweis müssen wir irgendwie führen können. Dazu haben wir dann einen Zeitstempel eingeführt. Der heißt im Prinzip, man nehme das Dokument, mache einen SHA-1-Hash drüber, nehme die Uhrzeit noch dazu und ein One-Way-Crypt-Verfahren und speichere das Dokument, diesen Zeitstempel in einer Form, dass er zum Dokument gehört, und dann eine Verifikationsroutine noch dazu, mit der man dann nachweisen kann, dass es immer noch dasselbe rauskommt, auch noch nach 2 Jahren oder so. Letzter Punkt, dass für Caching-Zwecke dann doch noch Datenbanken verwendet wurden, hat einfach den wesentlichen Punkt, dass einfach lineare Suche im Dateisystem etwas zäh ist und Datenbanken können einfach suchen doch viel schneller als wenn man das selbst implementiert. Ansonsten implementiert man nochmal eine Datenbank, was nicht unbedingt Spaß macht. Kurz nochmal zusammenfassend im Überblick. Links haben wir den User mit dem Browser in irgendeiner Form, Internet Explorer meistens, haben wir festgestellt. Dann diesen Applikationsproxy, der auf dieser neutralen Ebene liegt, der hält eine sogenannte User Session. Dann kommt hier dann danach die Firewall, dann die Business-Applikation, die dann auch noch, die dann hinten auf dem hinteren Teil läuft, und die hält dann für den entsprechenden User halt diese entsprechende Session und greift dann auf die, und darin sind in dieser User Session sind dann als Eigenschaften, als Funktionen implementiert, die Möglichkeiten halt zu drucken oder so. Aus der User Session werden dann die Dokumente aus dem Dateisystem irgendwie angegriffen oder auch der Datenbankzugriff wird über diese User Session dann referenziert. Gut, ich glaube, das war der Punkt. Genau, Software Design, noch Fragen dazu? Ich glaube, Ihre ist damit beantwortet, oder? Wie wir das gemacht haben.
Wo sind jetzt die Keys für diese User-Dokumente daheim, wenn der User authentisiert ist, von hinten?
Der User authentisiert sich normalerweise mit User und Passwort.
Ja.
Und die entsprechenden Informationen sind hier hinten natürlich gespeichert.
Mhm.
Und der Applikationsproxy reicht halt diese Frage nach richtigen Benutzer und Passwort nach hinten weiter und dann wieder zurück und so.
Na, aber die Dokumente des Benutzers sind ja verschlüsselt.
Ja.
Das heißt, es wird offenbar der Session irgendwo dem Benutzer sein Key zugeordnet.
Ja, genau.
Ist das auf dem vorderen oder auf dem hinteren? Also Layer?
Na, wo wohl? Auf dem hinteren Layer.
Okay.
Also woanders macht es eigentlich keinen Sinn. Das sind ja diese private Daten, da soll niemand ran. Also muss er irgendwie auf dem hinteren.
Ja. Ist die Verbindung zwischen den beiden Weblayern-Sessions da auch authentisiert, verschlüsselt? Oder?
Also wir waren der Meinung, man könnte sie verschlüsseln. Man hat 2 BA-Webserver, die können auch verschlüsselt miteinander reden. Wir waren der Meinung, dass wir unser System so weit im Griff haben, dass noch keiner reingekommen ist und dass wir die Verschlüsselung aus Performancegründen hier als weglassen können. Ich glaube, wir hätten es gemerkt.
Habt ihr irgendwelche Schlüssel über HSM gesichert oder liegen die halt dann im RAM oder wo auch immer?
Der Schlüssel selbst ist verschlüsselt in einem Keystore auf der Festplatte, wird dann in den Hauptspeicher kopiert und dort halt normalerweise verwischt. Also so ausgebreitet, dass man ihn halt normalerweise nicht erkennen kann, wegen seiner Entropie. Ansonsten liegt er aus Performancegründen im Wesentlichen unverschlüsselt dort halt. Aber der Zugriff auf diesen Schlüssel können dann auch wieder nur bestimmte Funktionen machen. Das ist dann so realisiert, dass nur bestimmte Funktionen überhaupt dahin dürfen.
Aber da ist überhaupt keine Krypto-Hardware direkt hinter, die auch das Ganze ein bisschen schneller machen könnte.
Wir haben keine Krypto-Hardware verwendet, weil das uns zu teuer war, ja.
War eigentlich die Generation des Cookies, das ja an den User gesendet wird und dann wieder verschwindet, wenn er seinen Browser zumacht, Teil des Zertifizierungsprozesses? Also die Art und Weise, wie dieses Cookie generiert wird. Oder macht das also einfach nur der BA-Webserver?
Der BA-Webserver macht das an der Stelle.
Okay.
Und der hat ein geheimes Verfahren, das irgendwie nicht klar ist oder so. Aber eindeutig. Zum dritten Punkt. Die Business-Relevanz von unserem Archiv ist natürlich, dass wir irgendwie es schaffen, ein paar Leute und Firmen zu finden, die Dokumente zustellen. Das Problem an der Zustellung ist natürlich, man kann sich nicht irgendwie ins Netz stellen und dann kommen die Dokumente einfach rein, sondern man muss die Partner natürlich anbinden. Also anbinden heißt natürlich elektronisch anbinden und die Daten irgendwie übertragen. Wir hatten dazu zwei Verfahren entwickelt. Die erste Version ist natürlich eine Bulk-Übertragung, also Übertragung von, was ich realisiert habe, Kontoauszugsdaten nächtlich an das Archiv. Und die Version 2 sind Einzeldokumentenzustellungen. Natürlich müssen diese Bulk-Übertragungen von diesen personalisierten Daten, die natürlich irgendwie mehr oder weniger unverschlüsselt von der Bank kommen, besonders gesichert werden. Und da möchte ich noch kurz darauf eingehen, wie wir an der Stelle diese Anbindungen dort realisiert haben. Bei der Bulk-Einstellung gab es einen Computer bei der Hypovereinsbank, der nannte sich Connector, also der praktisch die Verbindung schafft zwischen dem Mainframe und unserem Archivsystem. Der bekommt irgendwann nachts die Daten, verarbeitet sie, erstellt an der Stelle XML-Daten und benachrichtigt dann, wenn er fertig ist, das Archiv mit einer SOAP-Nachricht, die dann über HTTPS natürlich verschickt wird, wo denn das Archiv jetzt den Batch abzuholen hätte. Also eine Art asynchrones Verfahren. Wenn er fertig ist, legt es irgendwo bei sich hin und schickt dann die Nachricht drüben hin. Das Archiv holt dann danach natürlich auch bei HTTPS die entsprechenden Daten ab, diese URL, prüft natürlich beim Einloggen, ob die Zertifikate der Gegenstelle die richtigen sind und ob sie bei uns hinterlegt sind, und holt entsprechend die Daten dann ab. Natürlich haben wir die Firewalls entsprechend so konfiguriert, dass nur die entsprechenden festen IP-Adressen der jeweiligen Gegenstellen überhaupt an die entsprechenden Systeme drankommen. Das Archiv liefert dann am Ende noch ein Protokoll der Einstellung an diesen Connector zurück, der das dann wieder zurück überträgt an das Host-System, damit einfach die Bank auch weiß, okay, welche Dokumente sind angekommen, welche Kontoauszüge wurden zugestellt und welche wurden fehlerhaft zugestellt oder so. Dann haben wir noch eine Einzeldokumenteneinstellung realisiert. Da heißt es im Prinzip, der Client loggt sich per HTTPS mit User und Passwort ein und stellt dieses Dokument synchron zu. Das heißt, er schickt das Dokument ab und erhält dann zurück einen Return-Code, ob das Dokument eingestellt wurde oder auch nicht eingestellt wurde, je nachdem, ob irgendwie ein Fehler bei der Archivierung vorlag oder halt auch nicht. An der Stelle musste man natürlich dann immer bei den Projekten darauf achten, dass der Client ein Client war, der natürlich den Namen im Zertifikat mit der IP-Adresse und dem Namen, den man auf der Kommandozeile entsprechend als Hostname angegeben hat, irgendwie alles zusammenpasste. Aber die Java Virtual Machine macht das an der Stelle schon normalerweise relativ gut. Gut, Teil 3 wären dann jetzt der Zertifizierung, hatte ich ja schon gemeint, waren die Prozesse dazu. Die möchte ich jetzt auch noch kurz erläutern, falls zu der Datenübertragung noch keine Fragen sind oder sind welche. Gut. Welche betriebsinternen Prozesse hatten wir etabliert, damit wir dieses Zertifikat auch bekommen haben? Es herrscht eine klare Trennung zwischen im Rahmen des Entwicklungsprozesses, zwischen der Entwicklung, der Quality Assurance und dem produktiven Betrieb. Das waren praktisch drei eigene Abteilungen. Und damit war auch klar, die Übergabe von Softwareversionen oder so, wann war etwas entwickelt worden, wann wurde welche Version getestet und wann wurde welche Version in den produktiven Betrieb irgendwie aufgenommen. Wir hatten auch ein Software-Management, das heißt eine vollständige Automatisierung der Erstellung der gesamten Software inklusive aller Konfigurationsparameter, das heißt irgendwie keine festen Hostnamen oder so, oder das wurde alles so, es war kein Zusatzwissen eines Administrators nötig, um die Software in irgendeiner Form zu installieren. Im Prinzip konnte jeder der halt die entsprechenden Rechte hatte, die Software auch installieren und danach funktionierte sie auch. Wir haben dann ein Change-Request-System auch eingeführt für Systemänderungen, wenn also irgendjemand ein neues Bean oder ein neues Zertifikat irgendwo eingespielt hat oder eine Firewall-Regel ergänzt werden musste, hat er das in einem Change-Request-System eingetragen und dann konnten die anderen Leute, die an diesem Change-Request-System beteiligt waren, entsprechend zustimmen oder halt auch ablehnen. Das lief natürlich mehr auf informeller Basis, aber immerhin hat sich sowas bei uns etabliert und der wichtige Punkt für so eine Zertifizierung ist mehr, dass man, dass sie so ein Verfahren etabliert hat und dass es auch benutzt wird von allen. Und es gab natürlich ein Trouble-Ticket-System für Fehlerbehebung. Klar, wir haben da irgendwie Bugzilla genommen, aber das tut da eigentlich ziemlich genau das, was wir haben wollten. Weitere betriebsinterne Prozesse.
Hallo? Hattet ihr da einen Sign-off-Prozess drin? Hattet ihr eine Testumgebung? Gab es einen definierten Move-Prozess von Test zu produktiv? Wer war zuständig für die Freigabe? Wie war die Gewaltentrennung da organisiert?
Also es gab natürlich die Entwicklung. Es gab einen Versionsmanager für die entsprechende Version bei uns innerhalb der Entwicklung. Der hat dann irgendwann gesagt, okay, jetzt probieren wir das mal auf unsere Test-Hardware. Wir hatten im Prinzip ein genaues Abbild unseres produktiven Systems bei uns im Keller stehen, das als Testumgebung benutzt wurde. Und immer wenn wir dort installiert haben, war klar, okay, jetzt kommt eine neue Version. Die entsprechende vorhergehende Version wurde natürlich auch aufgehoben. Und die Einspielung der neuen Software wurde dann zusammen mit dem QA-Team, das waren 4 bis 5 Leute, halt vorgenommen. Macht man dann irgendwie gemeinsam oder so. Die Software wurde dann getestet von dem QA-Team. Im Wesentlichen lief das auf Browser-Tests hinaus und Funktionalitätstests, ob die Konfigurationsoberfläche passt, ob die Parameter jetzt so sind, wie sie sich das irgendwie vorher vorgestellt hatten. Auch.
Wer ist Sie?
Dieses QA-Team. Also dieses QA-Team wusste sehr viel auch über, wusste wenig über, wie man entwickelt, aber wusste viel, wie sie es denn gerne benutzen möchten. Sowohl als Administrator als auch als Benutzer. Und von den Seiten haben sie es im Wesentlichen dann angeschaut. Und dann wurde halt irgendwann ein Termin festgelegt, an dem die neue Version installiert wurde. Und die wurde dann im Wesentlichen immer mit den, wurde von den QA-Leuten und dem Versionsmanager im Prinzip installiert, irgendwann nachts, abends irgendwann oder so. Und dann dafür gesorgt, dass alles wieder lief, wenn sie nach Hause gehen.
Wie seid ihr mit dem Interessenkonflikt zwischen Projektdruck und Qualitätsmanagement umgegangen?
Dass wir sehr viel eskaliert haben. Und also ganz ehrlich, wir hatten auch nicht so viele Projekte, deswegen war das... Also die gesamte Projektzahl, wenn es denn 10 bis 15 waren, mit je ungefähr einem Monat war es viel oder so. Also wir hatten nicht so den großen Projektdruck, mehr den Feature-Druck von Marketing beziehungsweise von unseren Chefs, dass wir neue Eigenschaften einbauen sollten und die möglichst bald halt da sein sollten. Und dabei war der QA-Beauftragte beziehungsweise auch der zugehörige Sicherheitsbeauftragte so gut gestellt, dass der sich darüber einfach auch hinweggesetzt hat an manchen Stellen und gesagt hat, okay, wenn wir es nicht können, also dann machen wir es erstmal nicht und testen erstmal noch eine Runde oder so. Beantwortet? Okay. Weitere betriebsinterne Prozesse, wie ich schon am Anfang gesagt habe, hatten wir diese Liste, wie wir mit Daten umgehen und an die wir uns auch alle im Prinzip gehalten hatten. Dieser schlagkräftige Satz, Sicherheit geht vor Verfügbarkeit, möchte ich da nochmal in Erinnerung rufen. Wir hatten natürlich Backup-Konzepte, klar. Wir hatten ein Notfallkonzept, was ich auch schon gesagt habe. System runterfahren, wenn es dann irgendwie problematisch wird oder entsprechende Teams einzuberufen und halt die Eskalation an die Geschäftsleitung, bis zur Geschäftsleitung beziehungsweise dem Abteilungsleiter. waren etabliert und wurden auch rege genutzt. Eine rigide Handhabung von Pins und entsprechenden Passwörtern hat uns im normalen Betreuungsbetrieb oft genervt, aber es hilft einfach, wenn man möglichst wenig Leute daran an das System haben möchte. Und der Systemzugriff selbst war ja über diese ISDN-Leitung realisiert und dieses abgeschottete Netzwerk dort, das war auch nochmal innerhalb unserer Firma extra. Dort gab es genau 4 PCs. Das heißt, ich konnte mich nicht irgendwie von meinem Arbeitsplatz aus mal eben schnell auf das Produktivsystem einloggen und dort etwas ändern, sondern man musste irgendwo hingehen und dort, wenn dort jemand saß, wusste jeder, der tut jetzt was am Produktivsystem und es war praktisch öffentlich. Die 4 PCs waren 2 Support-PCs und 2 Admin-PCs im Wesentlichen. Gut, welche Erfahrungen haben wir noch? Noch Fragen zu den Prozessen sonst? Welche Erfahrungen haben wir sonst noch gewonnen aus dieser Zertifizierung? Also wir haben schon festgestellt, dass es nicht unmöglich ist, heutzutage irgendwie eine Web-Applikation zu betreiben, aber man muss irgendwie ziemlich konsequent daran arbeiten und auch auf Sicherheit an der Stelle eigentlich in jedem Punkt irgendwie darauf achten. Was irgendwie ziemlich fatal war, war so ein bisschen verteiltes Wissen über die Zusammenhänge im System. Und das würde eine entsprechende Zertifizierung sicherlich stark verhindern. Wir hatten auch einen Chefarchitekten, der sich im Prinzip darum gekümmert hat, wie denn die Dinge zusammenspielen. Wie passt ein Apache mit dem BR WebLogic Server zusammen? Wie reden die beiden BR WebLogic Server miteinander? Wie muss die Konfiguration sein, sodass es skalierbar ist oder dass es andererseits auch sicher ist und solche Dinge? Oder wie war das? Wo muss der Manager stehen, der BR WebLogic Manager? Damit er irgendwie alle anderen Rechner irgendwie sehen kann und welche Ports müssen dazu offen sein und sowas. Wir haben auf alle Fälle festgestellt, dass meistens an den Schnittstellen zwischen Leuten die meisten Probleme entstehen, weil der eine fühlt sich halt nicht zuständig und der andere vielleicht auch nicht und dann fällt das Problem irgendwie genau dazwischen vorbei. Oder es fühlen sich beide zuständig und sie reden dann so lange aneinander vorbei, dass das irgendwie das Problem schon aufgetreten ist. Und klar, die Komponenten, man geht im Allgemeinen davon aus, dass die Programmierer ihre Arbeit ganz gut machen, aber wenn Komponenten entstehen, die nicht miteinander können in irgendeiner Form, dann hat man sehr schnell sehr hohe Komplexität auch und die zu überblicken ist dann immer sehr schwierig. Technik und Organisation sind mehr oder weniger gleich wichtig, denn ich kann eine sichere Technik haben, aber wenn ich irgendwie jedem erlaube, auf das System irgendwie zuzugreifen, dann kann ich meine Sicherheit irgendwie ist ja nicht mehr existent. Andere Punkte noch, dass auch natürlich diese Prozesse auch gelebt werden müssen. Wenn sie nur auf Papier stehen, ist es irgendwie ganz nett, aber da muss man sich halt irgendwie auch dran halten. Da zähle ich im Wesentlichen diese Trennung zwischen Entwicklung, Test und Produktiveinsatz in irgendeiner Form dazu, als auch dieses Source Code Management und dieses Konfigurationsmanagement, damit man einfach auch reproduzierbare Umgebungen hat, um die Software in irgendeiner Form, um zu wissen, was denn dort mit der Software los ist. Ein anderer Punkt ist noch, dass wir festgestellt haben, dass jedes Tool, das man irgendwie einsetzt, in irgendeiner Form betreut werden muss und der entsprechende Betreuer diese Einzelheiten sehr gut auch verstanden haben muss. Punkte, die wir da festgestellt haben, waren zum Beispiel offerierte Services einer Tamino-Datenbank oder einer Oracle-Datenbank, entsprechend die Menge an Standardpasswörtern, die eine Oracle-Datenbank und auch andere Programme haben, die man dann natürlich alle ändern muss und die man auch mal alle in der Dokumentation gefunden haben muss. Und wir hatten unser größtes Sicherheitsloch, das wir irgendwann mal hatten, war irgendwie hing mit dem Apache zusammen. Den wir als Proxy eingesetzt hatten und der irgendwann mal den Expire-Header an einer Stelle nicht beachtet hat, dann eine Seite gecached hat und dann war die im Cache und das war nicht so gut, weil in dieser Seite genau ein Cookie zum Client geschickt wurde. Und damit hatten dann alle Leute das gleiche Cookie und dann konnten viele Leute auf die gleichen Dokumente zugreifen. Das war ziemlich lustig. Gut, Fragen noch hierzu? Gut. Nochmal kurz vielleicht zu dem White Paper, das ich gefunden habe. Diese Organisation heißt irgendwie ausgesprochen Open Web Application Security Project und sie wollen im Prinzip Guidelines bieten für den Design von sicheren Internet-Applikationen, wie im Prinzip dieses Handbuch im Prinzip auch. Inhaltsverzeichnis, wie ich es kurz hingeschrieben habe, die erste Frage, how much security do we need? Nicht irgendwie $1 Million auszugeben, um 10 Cent irgendwie zu sichern. Da ist der Punkt auch, glaube ich, mit den Objekten, die wir selbst hatten. Welche Security Guidelines setzt man sich? Wie sieht die Architektur dazu aus? Die Authentifizierung, das User Session Management. Dann werden typische Probleme erwähnt und auch das Logging angesprochen und entsprechende Hints und Beispiele auch gegeben, wie man es falsch und wie man es auch richtig machen kann. Dieses White Paper fand ich irgendwie ganz gut und möchte halt, habe da die Security-Teile im Wesentlichen rausgenommen und möchte kurz dann unsere Software dagegen halt nochmal vorstellen. Guidelines für eine Security waren natürlich als erstes Validate Input. Gut, wir haben konsequent, wenn wir irgendwelche Daten bekommen haben, natürlich einen XML-Parser verwendet, Xalan und Xerxes. Und wenn man die irgendwie konsequent einsetzt, dann kann man auch mal einen Request verarbeiten, der irgendwie 64 Kilobyte größer ist, als das eigentliche XML-Dokument ist. Und dann fliegt halt der XML-Parser auf die Nase, aber mehr passiert dann auch nicht, weil dann hat man kein gültiges Kommando. Und da zeigt sich irgendwie der Einsatz, wenn man Tools, Standard-Tools irgendwie verwendet, als ausgesprochen praktisch hier. Was wir nicht realisiert haben, war dieser Punkt Fail Security, das heißt, wenn ein Benutzer eine Aktion macht, die er eigentlich nicht tun dürfte, dann sollte er ab sofort eigentlich nichts mehr tun dürfen und aus dem System rausfliegen. Wir hatten dagegen halt diese Compartments geschaffen, diese Abteilungen zwischen Benutzern, denn es könnte ja auch sein, hatten wir uns damals beim Design gedacht, dass nicht der Benutzer einen Fehler gemacht hat, sondern dass wir einen Fehler gemacht haben und der Benutzer halt eine Fehlermeldung bekommt, aber eigentlich möchte er doch noch irgendwas anderes weitermachen. Deswegen haben wir lieber die Benutzer gegeneinander selbst abgeschottet. Keep it simple, gut, da haben wir realisiert, dass wir einfach gewisse Packages und Plugins realisiert haben zu diesen User Sessions und mit diesem Ansatz eine User Session und die hat dann Plugins, die man in diese User Session einhängt und darüber wird dann Drucken und diese Dinge realisiert, vereinfachte natürlich die Programmieransatz für die Designer auch. Also es war zwar komplex, aber für die Leute zum Programmieren eigentlich relativ einfach in der Handhabung. Defense in Deep meint, haben wir glaube ich realisiert, meint natürlich, dass wenn die Sicherheitsmechanismen ausfallen, dass man doch noch vielleicht ein paar mehr einbauen sollte als nur der erste. Und das haben wir, glaube ich, einfach durch die verschlüsselte Dateiablage realisiert. Selbst, wie gesagt, niemand kann uns das Zeug klauen oder kann es meinetwegen klauen, aber kann nichts damit anfangen. Möglichst wenig Privilegien. Gut, da haben wir halt einfach den WebLogic Realm und sein User Management genommen und jeder Benutzer, der sich einloggt, hat halt einen eigenen User und ist abgeschottet gegen den anderen. Und dann gibt es natürlich so wie Cross-Site-Scripting-Attacks. Ich denke, das haben wir relativ gut mit Session-Token und diesem Cookie-Management und der Verteilung von der Cookies nur über HTTPS eigentlich im Griff. Ein Punkt, der bei uns immer noch war eigentlich nie die Frage, dass man erst die Features hinzufügen sollte und dass wir Security später machen, sondern dass wir konsequent eigentlich nach Möglichkeit auf Sicherheit und irgendwie auf Langfristigkeit geachtet haben und dann hat es eigentlich zumindest mit der Sicherheit geklappt. Und ich glaube, dass ich jetzt damit am Ende bin, genau meines Vortrags. Wenn noch weitere Fragen irgendwie dazu sind, beantworte ich gerne auch per E-Mail. Gut, die beiden URLs, klar.
Es mag vielleicht daran liegen, dass ich einen Anfang verpasst habe, gegen was seid ihr zertifiziert worden?
IT-Grundschutz.
Aber das sind ja alles Dinge mit weitergehendem Schutzbedarf. Da stellt sich mir die Frage, was hat das mit IT-Grundschutz zu tun?
Also zumindest, Moment, ich zeige mal das Zertifikat am Anfang. Na. Also wir haben das Zertifikat halt bekommen für unsere Internetarchitektur, die Managementumgebung und die Anbindung der Partnerunternehmen. Also die Art und Weise, denke ich, wie wir den Datenschutz bei uns in irgendeiner Form aufgefasst haben, im Umgang mit den Daten, die wir von den Benutzern bekommen haben. Ich denke, dafür wird das Zertifikat sein.
Ja, aber also IT-Grundschutz, so wie ich es da mal verstanden habe, ich habe da mal irgendwann eine Diplomarbeit drüber geschrieben und habe währenddessen auch sehr viel IT-Audit selber durchgeführt, nicht in Deutschland, geht darauf hinaus, dass ich mich entscheide, ob ich jetzt, also ich gucke mir eine Applikation an, definiere für meine Umgebung oder meine Firma einen Grundschutz, das möchte ich über die gesamte Umgebung ausführen, da mache ich das nochmal, um Kosten und Ressourcen zu sparen, definiere ich das mal als allgemeinen Grundschutzbedarf und packe dann obendrauf Applikationen mit erhöhtem Schutzbedarf. Die Applikation, die du uns hier vorgestellt hast, ist in meiner Auffassung eindeutig eine Applikation mit erhöhtem Schutzbedarf, weil die ein sehr hohes Compliance-Risiko hat, weil da persönliche Daten verarbeitet werden und so weiter. Ich meine, also jetzt nichts gegen die Art und Weise der Umsetzung, aber von einem Audit-Prinzip her, habe ich das Gefühl, das Grundschutzzertifikat geht da völlig am Ziel vorbei?
Sorry, kann ich nichts dazu sagen. Also ich habe das Ding nicht
beauftragt. Oder anders gefragt, wie seid ihr drauf gekommen? Warum gerade die Grundschutzzertifizierung? Warum nicht einen 7799 oder sowas? Was ja noch ein bisschen mehr in die Tiefe reingeht. Das ist also eigentlich, was war die Motivation? Weil da ein Bundesadler draufklebt oder...
Also ja, in gewisser Hinsicht wollte man, glaube ich, irgendwo einen Bundesadler haben, denn zu der Zeit ging es der Firma schon nicht so besonders gut und mit dem Bundesadler drauf lässt sich vielleicht die Firma auch leichter verkaufen.
Mhm. Okay. Ja, also ich habe einfach das Gefühl, die Zielsetzungen sind da auseinandergegangen. Also
vielleicht hätte man auch noch besseres, ein höherwertigeres Zertifikat in irgendeiner Form anstreben können. Ich glaube, das war halt für uns innerhalb von weiß nicht, 8 Wochen in irgendeiner Form halt erreichbar.
Okay, also wenn ich jetzt aus Kundensicht mir das angucken müsste und dann Kunden hätten beraten müssen, ob das was aussagt, hätte ich sagen müssen, für die Applikation sagt es nichts aus.
Okay. Tut mir leid, kann ich nichts dazu sagen.
Ja, genau das, was du da angesprochen hast, ist nämlich auch das Problem. Du kannst nämlich sagen, dass ein bestimmter Teil der Systeme überprüft wird. Ich denke jetzt mal, das ist wirklich auf die Datenbanksysteme. Ich denke mal, das ist jetzt relativ gut umgesetzt. Aber das Firewall-System zum Beispiel wäre dann eben nicht zertifiziert. Also kann es auch gar nicht sein. Im Gegenzug kannst du auch sagen, ich lasse mein Firewall-System zertifizieren, hast den totalen Schrott dahinter stehen oder machst einfach 2 Türen mit einem Chipkartenlaser hin, dann ist dein Ding auch BSI-zertifiziert und du hast gar keine Firewall.
Okay, kann sein.
Gibt sehr gute Zertifikate, die auch Sinn machen, aber die Dinge werden halt missbraucht. Dass im Grunde man zertifiziert was, die Zertifizierung stimmt eigentlich nicht mit dem überein, was man zertifizieren möchte, aber man hat dann da irgendwas und solange das Dummheitsdelta groß genug ist, dem gegenüber ich es vorlege, kann ich damit Eindruck schinden. Also ich bin jetzt sehr zynisch, aber ich glaube, das ist hier eh meine Grundstimmung. Aber
ich habe was gelernt. Nehme ich mit, werde ich auch dann an die entsprechenden Leute bei uns kommunizieren.
Also die Firma gibt es noch?
Gibt es noch bis Ende nächsten Monat.
Okay. Gut.
Ja, zu der Firma dann ein paar Fragen. Das Zertifikat ist gültig bis 2004.
Ja.
Wenn so ein System verkauft wird, aber die Firma dann nicht mehr existiert, was passiert im Jahr 2004 und auch in der Zwischenzeit, wenn Wartungsaufgaben und regelmäßige Updates unter Umständen im Rahmen eines Service Level Agreements festgeschrieben worden sind? In was für eine Situation befindet sich dann der Kunde? Das wäre meine erste Frage.
Kann ich relativ leicht beantworten. Am 15.02. wird das System vollständig eingestampft, die Platten gelöscht und die Benutzer haben keinen Zugriff mehr darauf.
Und das war ein Archivsystem, was für die halbe Ewigkeit geplant war, nehme ich an.
War mal so, ja.
Gut. Eine weitere Frage, die vielleicht im Rahmen von Open-Source-Entwicklung interessant sein könnte. Wie groß schätzt du die Minimalgröße eines Teams ein, was diese Art von Arbeitsteilung und Checks and Balance realisieren kann, für irgendein beliebiges Projekt. Ich höre hier von 5 Leuten, die allein für QA zuständig waren. Ich frage gar nicht erst, wie viele Entwickler dabei waren und wie viele Leute insgesamt beteiligt waren. Wie klein kann man solche Gruppen halten?
Also ich kann mir mal kurz sagen, 5 Leute QA ungefähr. Wobei die hatten auch zum Teil andere Aufgaben wie interne Infrastruktur natürlich. Wir hatten ungefähr 25 bis 40 Entwickler, je nachdem, ob man die Consultants alle dazu zählt und wann. Und der übliche Overhead, Marketing und Sales irgendwie, das waren mal bis zu 60, 70 Leute. Es ging mal die Idee, möglichst kleine Firma zu machen, und dann hätten wir das wahrscheinlich mit die ganze Firma mit 15 Leuten in etwa gemacht. Das hieße wahrscheinlich 5 Entwickler, 5, 6 Entwickler, 2 Leute, die Projekte machen, 1, 2 Leute, die irgendwie QA machen, so ungefähr. Aber kleiner wird, glaube ich, schwierig.
Also 15 Leute. Gut, zum QA eine Frage. Du hast gesagt, dass sich die Leute, die sich mit QA beschäftigten, nicht unbedingt die besten Implementierer waren, aber eine relativ genaue Vorstellung darüber hatten, wie dieses System funktionieren sollte und was für ein Verhalten dort praktisch zur Schau gestellt werden sollte. Mhm. Meine Frage, ist das ausreichend, und habt ihr irgendwelche QA-Anstrengungen bezüglich der Codequalität eingesetzt, oder wurde das benutzt, was die Programmierer geliefert haben?
Also wir haben im Wesentlichen den Programmierern im Wesentlichen vertraut, das ist sicher richtig. Wenn irgendwo ein Problem im Test oder in der Entwicklung aufgetreten sind, dann haben sich halt relativ spontan natürlich auch entsprechende Entwicklergruppen, der Chefarchitekt mit seinem mit dem Hilfschefarchitekten und dem Entwicklungsleiter und den 1, 2 Programmierern an der Stelle zusammengesetzt und versucht dann dieses entsprechende Problem zu lösen. Der Code selbst wurde nicht direkt reviewed, der wurde halt irgendwie mehrfach umgeschrieben und so von verschiedenen Leuten, sodass verschiedene Leute ihn halt mal gesehen hatten.
Was dann natürlich auch bedeutet, dass die Probleme, von denen du gerade sprichst, funktionelle Probleme gewesen sein müssen, die irgendwie den Gesamtablauf dieses Systems gestört haben, aber nicht unbedingt Ausschau nach eingebauten Trojanern oder sowas gehalten wurde.
Wurde wohl nicht gemacht, nein.
Noch eine technische Frage, über welchen Zeitraum hat sich dieses Projekt erstreckt und wie viel Zeit braucht man, um den Arbeitsablauf so zu organisieren? Ich habe was von 8 Wochen gehört, aber das kann ja unmöglich die Gesamtzeit gewesen sein, die für Vorbereitung, Abklärung mit den Auditoren, Implementierung und schlussendliche Abnahme benötigt worden ist.
Also das Archivsystem selbst haben wir in etwa 1 Jahr gebraucht, um es zu implementieren in der Größenordnung, um dann mit der ersten Version online zu gehen. Dann haben wir es in etwa 1 Jahr lang auch betrieben. Und dann haben wir halt diese Zertifizierung gemacht, die dann aber noch aufgrund der relativ gut gesetzten internen Ziele schon in etwa 8 Wochen umgesetzt wurde.
Und eine letzte Frage jetzt bezüglich der Wertigkeit des Zertifikats, was da tatsächlich ausgestellt worden ist. Gab es niemand im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, der gesagt hat, hören Sie mal zu, was Sie zertifizieren wollen, ist im Prinzip Grundschutz. Aber das, was wir schlussendlich hier überprüfen, ist ein System, was erhöhte Sicherheitsanforderungen hat. Also in diesem Fall nützt Ihnen das Zertifikat nur begrenzt was. Sie sollten lieber ein anderes Level verwenden.
Also ich war jetzt nicht in der Tiefe in den Zertifizierungsprozess mit involviert, sodass ich dazu leider keine Aussage machen kann, ob jemand vom BSI auf uns dorthin gekommen ist.
Vielen Dank.
Noch 2 Fragen. Die erste, wie war das vom zeitlichen Ablauf? War die BSI-Zertifizierung im Entwicklungsprozess quasi eingeplant? Das heißt, war das Hand in Hand oder war das eher so im Nachhinein, um noch ein Marketing-Goodie dazu zu bekommen?
Letzteres. Also es war mehr das Marketing-Goodie, das eigentlich gewünscht wurde, darauf zu setzen.
Die zweite Frage ist, es ist kurz angesprochen worden, ihr verhindert Cross-Site-Scripting mit SSL. Würde mich interessieren, wie?
die Art und Weise, wie wir die Authentisierung machen. Und wenn du irgendeine Funktion bei uns in unserem System aufrufen möchtest und keine gültige Session innerhalb des BAB Logic Servers hast, dann kommst du einfach nicht weiter. Du kommst nicht über die erste Ebene an der Stelle hinaus.
Cross-Site-Scripting ist ja die Kunst, sich genau dieses Cookie, auf das läuft sie im Endeffekt hinaus, zu verschaffen.
Ja.
Und natürlich erhöht SSL die Sicherheit, weil der Weg, auf dem man sich dieses Cookie beschafft, dann verschlüsselt ist. Das heißt, jemand, der quasi den Beschaffungsprozess des Cookies, also jemand,
der den Client mal analysiert hat.
Ich würde es mal so ausdrücken. Die Sicherheit bedeutet eigentlich in diesem Fall, dass wenn ich mir über irgendeine Art und Weise das Cross-Site-Scripting, das Cookie eines anderen besorge, dann werde ich das wahrscheinlich über das angebotene SSL machen, damit mich niemand dabei abhört. Beziehungsweise das Cookie nicht noch ein Dritter, ein Vierter oder andere 200 mitbekommen. Für den Fall, dass man das da auf dem Kongress macht, äußerst empfehlenswert. Aber es schützt einem nicht vor Cross-Site-Scripting. Zumindest wäre mir das neu. Aber ich lerne ja gerne dazu.
Okay, ja. Sicherlich die Auslieferung über SSL ist sicherlich da nicht genug oder so. Wenn ich Cross-Site-Scripting allerdings richtig auch verstehe, dann muss man doch Teile irgendwie versuchen, von dieser anderen Webseite irgendwie in eine eigene Webseite einzubauen, oder?
Es gibt einige Dinge. Cross-Site-Scripting ist mittlerweile auch ein weiteres Feld. Zum einen gibt es die meist gut funktionierende Möglichkeit, die Cross-Site-Attacke auf dem Server selbst zu hinterlassen. Also es gibt im Endeffekt zwei Dinge, die man angreifen kann, was bei einer Client-to-Server-Kommunikation logisch ist, nämlich den Client oder den Server.
Ja.
Auf beiden lässt sich Cross-Site-Scripting nachimplementieren. Mhm. Und der einzige Schutz, der einem SSL gibt, ist, dass eben genau dieses Nachimplementieren von Cross-Site-Scripting, das ja unbefugt ist, verschlüsselt ist, aber während des Transfers. Aber es hilft im Endeffekt relativ wenig gegen die Angriffe des Cross-Site-Scripting, weil bei Cross-Site-Scripting geht es ja genau darum, sich das Cookie zu verschaffen, wenn man es nicht abhören kann. Das ist ja der Sinn und Zweck der ganzen Aktion. Ansonsten braucht man es ja nicht.
Okay, gut, ich denke, das ist sicherlich ein Punkt, wo wir nicht die großen Angriffsszenarien durchgespielt haben. Da gebe ich sicherlich recht, dass man da sicherlich bei uns auch Dinge tun kann.
Wundert mich nicht, sage ich mal, wenn man es implementiert, wundert mich, wenn man es auditiert. Ich habe jetzt die Unterlagen vom IT-Grundschutz nicht mehr im Kopf, sie sind ja doch ein bisschen dicker. Aber da waren doch schon ein paar Sachen drinnen, die eigentlich darauf hindeuten sollten, dass jemand, der so ein System abnimmt und im Bundesamt für schreibwütige Informatiker sitzt, zumindest darauf hinweisen sollte, dass da irgendetwas nicht ganz in Ordnung sein kann. So, wundert mich ein wenig, aber bin ja auch kein Deutscher, verstehe ja nichts davon.
Gut, ich glaube, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit hier und wünsche allen eine gute Heimreise oder so ähnlich.